Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI, Folge Nummer 11 in der Staffel Nummer 1. Heute haben wir ein ganz tolles Thema und ich freue mich da schon total drauf, denn heute sprechen wir mal über die Deepfakes.
Herzlich willkommen zu Fokus KI, dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier ist dein Host und Gastgeber, Stefan Ponitz.
Und noch einmal herzlich willkommen, Fokus KI, Folge Nummer 11. Deepfakes ist unser Thema heute und ich freue mich da schon total drauf. Ich finde solche Themen faszinierend. Ich finde es ja total spannend und ich bin auch sehr gespannt, was Ronny dazu zu sagen hat. Denn Ronny ist heute wieder dabei. Ronny Siegel, er ist Unternehmer und Inhaber bei den Conversion Junkies. Außerdem ist er Out-of-the-Box-Denker. Und ihr findet ihn auf seinem privaten Blog unter ronny-siegel.de, kann ich euch sehr empfehlen. Auch einige KI-Artikel findet ihr dort. Oder auf seiner Firmenwebseite, nämlich den conversion-junkies.de. Hallo Ronny.
Hi, grüß dich Stefan.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Sehr cool. Mein Name ist Stefan Ponitz, ich bin Berater-Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien, bin Coach und Trainer, auch für den Einsatz von KI im Online-Marketing. Meine Firma Fokus E-Commerce und ihr findet mich unter fokus-e-commerce.de. Ronny, heute haben wir ein ganz tolles Thema, Deepfakes. So haben wir im Vorgespräch schon ganz kurz mal angerissen. Du hast ja da, sag ich mal, eine steile These zumindest. Deswegen, wir gucken mal, wie steil die These denn ist. Vielleicht habe ich sie auch nur falsch verstanden, in den Raum gestellt, wie wir Deepfakes erkennen können oder wie wir zumindest uns davor schützen können, mit Deepfakes oder mit KI-Tools irgendwie genappt, betrogen zu werden. Ich bin sehr gespannt. Ja, okay. Lass uns erstmal ganz kurz sprechen. Was ist eigentlich ein Deepfake? Komm, wir sprechen erstmal kurz, was ist eigentlich ein Deepfake? Für diejenigen, die vielleicht den Begriff schon mal gehört haben oder auch noch nicht gehört haben, aber nicht so richtig wissen, was bedeutet denn eigentlich Deepfake? Was ist denn für dich ein Deepfake, Ronny? Ich weiß gar nicht, ob es da noch schon eine formale Definition für gibt. Ich frage mal eine KI, aber du erzählst mal.
Also für mich ist es der klassische Fall, das, was du, was wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen so angesprochen haben, halt der Enkeltrick. Oder wenn du irgendwo eine Nachricht bekommst von irgendjemanden oder eine Message in irgendeiner Form, wo versucht wird, in irgendeiner Form irgendwas von dir zu stehlen. Und dass du getäuscht wirst und dir vorgegaukelt wird, hier, das ist halt echt und eigentlich wirst du gerade reingelegt und du kriegst das gerade nicht mit.
Genau. Ich glaube, über Fake, das haben wir in den Medien schon seit einigen Jahren, ne? Fake News ist das große Thema. Und das Deep leitet sich halt ein Stück weit aus dem Thema von den Begrifflichkeiten Deep Learning ab. Und so gibt es dieses Kunstwort Deep Fake. Das heißt, jetzt geht es nicht nur um Inhalte, die euch irgendwie täuschen sollten, um den Fake an sich, sondern um den mit künstlicher Intelligenz erzeugten Fake, der eigentlich so gut wie nicht mehr von einer echten Nachricht oder von einer echten Information zu unterscheiden ist, ne? Deswegen Deepfake, und wir wissen es natürlich auch mit den vielen KI-Tools, die wir so haben, ist das auch echt für jedermann ziemlich easy geworden, solche Dinge zu erstellen. Und es gibt natürlich schon die ganz populären. Ich glaube, ging schon letztes Jahr im März, war es, glaube ich, ne, ging so das erste Mal der Papst durch die Runde, der da im Armani-Mantel irgendwie war, wo viele gesagt haben, oh, krass, ne? Es gab zu dem Zeitpunkt auch heute vielleicht noch auch bei Bildern so den ein oder anderen Merkmal, wo man sagt, ah, da könnte man mal drauf schauen. Ne? Das ist immer so, Hände sind immer noch so ein Thema, Gesicht ist noch so ein Thema, wobei das alles viel, viel besser geworden ist, aber kann schon mal irgendwie ausrutschen. Aber es gibt natürlich auch, Ronny, KIs, die es heute ziemlich, ziemlich echt schon machen, ne? Wo man sagt, das ist schon schwierig irgendwie zu unterscheiden, sowohl im Textbereich, im Bildbereich, im Audiobereich. Oder?
So ist es. Also du hast ja schon ein, zwei Beispiele genannt, was ja sehr stark durch die Medien gegangen sind. Da ist natürlich jetzt noch, kann man jetzt nicht so richtig von dem Deepfake also sprechen, weil natürlich, es wurde zwar was vorgegaukelt in der Form, aber das, was uns ja immer als Person betrifft, ist ja immer, wenn wir direkt betroffen werden. Also wenn wir in irgendeiner Form eben betrogen werden. Und da gab es ja natürlich schon seit einem Jahr auch wirklich krasse Fälle. Also ich erinnere bloß mal daran, wo also Zelensky oder einer von den Klitschkos, der jetzt Bürgermeister ist in Kiew, auf einmal angefangen hat in einer Live-Videokonferenz mit eben Bürgermeistern in Deutschland zu sprechen.
Genau,
und,
ja.
Und das war einfach eine gefakte Person im Hintergrund und die haben einfach nur den Layer drüber gesetzt von der Person und der hat halt direkt kommuniziert. Also das ist wirklich schon, sag ich mal, ganz, ganz hohe Schule, sowas zu machen. Und dann natürlich die Themen, die du gesagt hast, Audionachrichten kriegt man heute sehr, sehr schnell nachgestellt oder Video, also in dem Moment, ich sage immer so, also jeder YouTuber ist eigentlich gefährdet, der jede Menge Videocontent oder jeder TikToker, der jede Menge Videocontent zur Verfügung stellt, da braucht man heute nicht mehr viel Sequenzen, um das nachzubilden.
Ja, ist so, vielleicht muss man nochmal dazu sagen, weil das Deepfake natürlich sehr schnell in so einer Negativ-Schublade irgendwie drin ist. Ein Deepfake ist erstmal an sich ja neutral. Ne? Das kann man für böse Zwecke irgendwie verwenden, man muss es aber nicht für böse Zwecke verwenden. Auch da gibt es zum Beispiel, lief jetzt lange Zeit im Radio von der Bild-Zeitung eine Kampagne, die den Olaf Scholz, unseren Bundeskanzler, gedeepfaked hat, der irgendwie was erzählt hat. Zum Schluss wurde dann aufgelöst, das ist im Prinzip von einer KI gesprochen. Auch das ist immer mal wieder Thema, was wir in den Seminaren auch besprechen. Ist das cool oder ist das nicht cool? Wie findest du das, wenn im Prinzip ein Medium, ein Nachrichtenmedium, die Bild-Zeitung ein Deepfake von Olaf Scholz macht, mit einem Transparenzhinweis am Ende?
Wenn es ein aufklärender Beitrag ist, was machbar ist, definitiv sinnvoll. Dann sehe ich das als wirklich wertvoller auch an. Aber ich würde natürlich den Hinweis vorne anfügen und nicht hinten, ne, in dem Artikel. Weil wir wissen ja selber, wenn wir so Leseflüsse eben auch analysieren, eben von Webseiten oder Online-Shops, unten liest keiner mehr. Also das kann bei vielen so hängen bleiben. Ja, okay, das hat er halt wirklich gesagt. Und da sind wir schon bei diesem Thema auch. Immer dann, wenn eine Person für irgendwas herhalten muss, wofür sie eigentlich nicht herhalten wollte, sollte man das meiner Meinung nach ziemlich schnell am Anfang auch kennzeichnen.
Absolut. Also da hast du genau auch meinen Punkt getroffen, den wir auch in den Seminaren diskutieren, zu sagen, der Transparenzhinweis am Ende ist nur ein halber Transparenzhinweis. Weil der Transparenzhinweis ist nur dann echt, wenn er im Prinzip am Anfang steht. Weil in dem Fall war es ja ein Radiospot und wer den Radiospot nicht zu Ende gehört hat oder am Ende nicht mehr aufmerksam zuhört, der könnte vielleicht davon ausgehen, dass das Olaf Scholz tatsächlich gesagt hat. Und nicht gut, finde ich nicht gut, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Also ich mag die Technik total, aber ich mag es nicht, wenn, sag ich mal, das so grenzwertig eingesetzt wird an der Stelle.
Also denke mal bloß daran, als die damals das Hörspiel Krieg der Welten eben adaptiert haben und das eben so gut eben publiziert haben, als ob eben das wirklich eine Sendung war. Und da sind auch viele geschockt gewesen am Anfang, weil dieser Hinweis halt nicht kam, weil die einfach zugeschalten haben.
Genau, das hat ja wirklich Chaos in der Bevölkerung ausgelöst, wie das Hörspiel im Radio lief, ne? Und einige sind davon ausgegangen, okay, unser Planet wird gerade von Außerirdischen angegriffen.
Das ja, ist also die auch das ist eben so so eine interessante Information, wie sich also so eine Information, dass dieses Chaos ausgelöst wurde, das ist ein PR-Gag gewesen. Also okay. Es gibt gerade so zwei, drei Reaktionen und die hat man so hochgespult, dass man das Gefühl vermittelt hat, das waren alle. Also dadurch hat man diese Authentizität dieses Beitrages nochmal schön nach oben geschoben.
Okay.
Ja, hält sich aber bis heute. Alle denken, ja, das ist die übste Panik gewesen damals.
Hält sich bis heute, ja, offensichtlich. Ja. Ich auch. Also, okay, also Deepfakes sind prinzipiell erstmal okay, ne, wenn sie, sag ich mal, jetzt keinen negativen Zweck verfolgen. Vielleicht ganz kurz die rechtliche Grundlage dazu, hatte ich mich auch mal eine ganze Weile mit beschäftigt. Grundsätzlich kann jeder Deepfakes erstellen, das ist auch vollkommen okay, es ist auch nicht verboten bei der Veröffentlichung von Deepfakes. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man dort nicht andere Rechte verletzt, ne? Ob das Persönlichkeitsrechte sind, ob das Markenrechte sind oder ähnliches, oder ob man gar kriminelle Machenschaften damit vorhat, aber ihr könnt hergehen und könnt im Prinzip machen, was ihr wollt. Ihr könnt Stimmen aufzeichnen, könnt ihr reproduzieren für euren Eigengebrauch, wie ihr da Bock drauf habt. Aber bei der Veröffentlichung muss man halt so ein bisschen aufpassen. Und da haben sich ja nun auch so schon die ein oder anderen Maschen von Kriminellen haben sich entweder neu herausgebildet oder auch weiterentwickelt. Zum Beispiel das Thema Enkeltrick. Ne? Es war sehr schnell auch in den Medien, wo man gesagt hat, ja, war schon immer irgendwie schwierig, irgendwie, dass ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr diese Technikaffinität haben und vielleicht auch nicht so schnell durchschauen, was Technik eigentlich kann, da reingelegt werden. Also Enkeltrick geht es darum, dass das Enkelchen irgendwie, was gar kein Enkel ist, sondern ein Krimineller, seine Großmutter nach Geld fragt und die Großmutter das Geld entsprechend überweist. Das ist natürlich jetzt durch so Deepfakes wie Stimmimitation noch viel größer geworden. Ich kann heute, sag ich mal, von einer WhatsApp-Audio-Nachricht, es reichen 10, 15, 20 Sekunden und ich kann im Prinzip jede Stimme ziemlich echt nachfaken. Eigentlich muss ich sagen, finde ich, also ich hab das mal probiert. Funktioniert auch mit WhatsApp-Audio-Nachrichten viel besser, als mit jetzt so wie wir in einem Mikro gesprochen, weil die viel zu perfekt klingen, ne? Sondern wir brauchen im Prinzip dieses Rauschen im Hintergrund und damit wird es noch schwieriger, das zu erkennen. Und damit kann ich im Prinzip von jedem, von dem ich irgendwo mal die Stimme habe, jetzt zum Beispiel auch Ronny, ne? Den haben wir natürlich jetzt hier auch aufgenommen, könnte ich natürlich hergehen und könnte der Großmutter eine Nachricht schicken und könnte sagen, hier, Omi, ich stehe hier gerade am Bahnhof, ich brauche 10 Euro fürs Ticket irgendwie, hier ist meine PayPal-Adresse, kannst mir 20 Euro überweisen. Und das geht halt durch die Decke, ja, das wird halt überwiesen dann. So, Ronny hatte die steile These, da können wir uns verschützen. Ich bin sehr gespannt.
Okay, also, ich beschäftige mich also wirklich mit diesem Thema ja schon sehr, sehr lange, also was gerade so Betrügereien betrifft, weil das ja immer wieder auftaucht und natürlich hat das Ganze eine ganz andere Dimension bekommen durch dieses KI-Thema, weil bis dato konnte man immer sagen, ja, wenn ich dir eine Textnachricht schicke, bei der ich eben um Geld bitte, dann ignoriert die einfach, wenn die in meinem Namen kommt, aber das geht nicht mehr, wie du ja schon sagtest, sondern wir können ja in der Zwischenzeit Audio-Nachrichten, wir können sogar theoretisch eben Live-Anrufe machen und die Stimme einfach drüber legen und dann trotzdem dieses ganze Thema eben durchsprechen und darum bitten. Also wirklich eine schnelle Reaktion eben einfordern, um das zu bekommen, was man halt will, also aus krimineller Sicht. Das bedeutet, es gibt halt so die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was wollen denn Kriminelle eigentlich? Und es gibt so die ersten zwei Triggersignale, was man halt sehr für sich selber setzen kann. Das sind einerseits natürlich Geld, das ist der schnelle Weg. Also immer dann, wenn jemand Geld von dir will, würde ich immer eine Gegenprüfung reinfügen. Also niemals sofort überweisen irgendwas, das ist Punkt 1. Oder der zweite, die zweiten interessanten Diebstähle sind ja Daten. Also wenn jemand Daten von dir möchte, auch dann würde ich sofort immer sagen, okay, stopp, jetzt muss ich gegenprüfen. Und jetzt kommt meine These, wie kann man das machen? Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, kommt immer so diese Aussage, ja, da muss man halt mit den wichtigsten Leuten, die einen umgeben, muss man Passwörter festlegen. Aber sind wir ganz ehrlich, wo willst du die Passwörter hinlegen, dass die auch verfügbar sind? Und es gibt aber ein Kennzeichen, was wir alle haben und was auch kein Betrüger weiß. Und das sind Erlebnisse. Das bedeutet also, um zu prüfen, ob du mit der echten Person redest, sprich über eine Erinnerung, die du gemeinsam hast mit dieser Person. Das weiß der Betrüger nicht. Also es bedeutet, wenn du in die Tiefe reingehst und sagst, ey, Vater, Mutter oder Oma, Opa, weißt du noch, der letzte Geburtstag, als wir da gemeinsam zusammengesessen haben, und dann haust du das rein und dann wartest du oder kannst du dich noch daran erinnern, also bei einem Enkelkind, wo wir, also bei meinem letzten Geburtstag warst, wo wir gesessen haben und so weiter, war das nie lecker? Was gab's da nochmal für einen Kuchen? Zack, das weiß der hundertprozentig nicht. Und damit kriegst du es raus. Also das bedeutet, ich kann immer nur dir einen Tipp heutzutage geben, schafft gemeinsame Erinnerungen. Damit sichert euch auch in Zukunft vor irgendwelchen Deepfakes in irgendwelcher Art auch ab.
Also das finde ich, grundsätzlich die Aussage, schafft euch Erinnerungen, finde ich sehr wertvoll, diesen Beitrag. Den könnten wir eigentlich schon Stopp machen und können sagen, das ist die Botschaft, weil Erinnerung ist das Wichtigste, was ihr könnt euch kaufen, so viel ihr wollt, aber Erinnerung, das ist viel zu wertvoll. Ich überlege mir das aber gerade in der Praxis, ne? Also ja, jetzt kann man das, also A, müsste man jetzt erstmal alle Personen, müsste man darauf schulen, zu sagen, okay, ihr müsst im Prinzip so einen Rückfrageprozess müsst ihr etablieren, vor allem wenn es ums Thema Geld oder Datenabfrage geht, ja? Wenn das etabliert wäre, dann wäre das vielleicht okay. Solange das nicht etabliert ist, gibt es da, glaube ich, so eine persönliche Hemmschwelle auch, weil natürlich so eine Abfrage erstmal eine Unterstellung ist, bist du echt, ja? Und auf der anderen Seite aber genauso, wie kannst du eigentlich denken, dass ich nicht echt bin? Ist ein Riesenthema auch in diesem Bereich, weil inzwischen wir oftmals ja nicht nur uns überlegen, erkennen wir Deepfakes oder nicht, sondern oftmals kommen wir jetzt schon in die Situation, uns zu rechtfertigen, dass wir Menschen sind und dass wir Dinge richtig tun und dass wir Dinge gut gemacht haben, ne? Also es gibt ein Beispiel von einer Hochschule, wo jemand mit einer Arbeit im Prinzip sich dort beworben hat und die den abgelehnt haben, weil die gesagt haben, die Arbeit ist zu gut. Das hast du mit KI gemacht, du hast uns hier betrogen. Und er hat aber Stein und Bein drauf geschwört, nein, ich habe das nicht mit KI, sondern also da kam dieser Bewerber, kam in die Situation, sich jetzt rechtfertigen zu müssen, dass er ein Mensch ist und dass er ein menschliches Werk abgegeben hat, was natürlich, also nochmal auch für ein anderes Thema, für einen anderen Podcast nochmal reichen würde, was das philosophisch eigentlich am Ende bedeutet. Aber das sind ja so, in der Sozialbeziehung ist es natürlich erstmal so, weil das so Unterstellungen sind. Ne? Du bist nicht echt oder ich muss mich rechtfertigen, dass ich echt bin. Wenn das vorher einen Konsens gab, ist das fein. Wie würdest du das aber denn zum Beispiel machen, wenn jetzt in den sozialen Netzwerken ein Deepfake auftaucht, der mich über den Tisch ziehen will, mit dem kann ich jetzt keine Erinnerung austauschen. Der kann aber auch sehr authentisch sein.
Ja, also die Triggersignale sind ja wieder dieselben. Also entweder wollen sie an Daten rankommen oder die wollen eben Geld von dir haben. Also das bedeutet halt, wenn jetzt, oder differenzieren wir nochmal, redest du von einem Beitrag, der mich triggern soll, oder redest du von wirklich einer Handlung, die ich durchführen soll?
Naja, ich sag mal, am Ende ist es, wir haben einmal das Thema Enkeltrick, haben wir eben drüber gesprochen, aber die ganze Phishing-Szene ist natürlich auch komplett im Professionalisierungsmodus momentan. Ne? Das kennen wir von E-Mails, da kommen E-Mails irgendwie, die sagen, hier, dein Passwort ist nicht mehr aktuell, melde dich mal hier irgendwie an dem Konto an und aktualisiere mal deine Daten irgendwie und dann meldest du dich da an und dann sind deine Daten abgegriffen worden. Die waren vorher meistens noch so schlecht, dass zumindest jemand, der irgendwie ein bisschen ein scharfes Auge hat und da drauf geschaut hat, gesagt, das kann nicht echt sein und spätestens bei der Absender-E-Mail-Adresse ist es aufgeflogen. Aber das, wie gesagt, das wird auch deutlich professioneller. Und ich war tatsächlich, vorgestern hatte ich auch eine Mail von einem Anbieter von einer Bank oder sowas von mir bekommen, wo ich dachte, okay, die sieht eigentlich immer so aus. Und sie war echt, es war kein Phishing. Aber da sind wir wieder, ne? Wir hinterfragen dann auch die echten Dinge plötzlich. Habe ich auch mal gesagt, ne? Es geht nicht nur darum, irgendwie Bilder zu hinterfragen, die fake sind, sondern wir werden auch echte Dinge irgendwann anfangen zu hinterfragen. Und da habe ich mich tatsächlich da wieder ertappt und habe überlegt, ist das jetzt eine echte Nachricht hier gerade oder ist das so ein Phishing? Die wären natürlich verdammt echt. Und wo dann die Frage ist, okay, wenn das meine Bank ist, die jetzt irgendwelche Daten von mir will, dann müsste ich eigentlich auch so ein Commitment mit der Bank haben. Also da geht es ja nicht um Erlebnisse, sondern die Bank müsste mir sagen, und ich weiß, eine andere Bank hat das schon gemacht die Tage, die müsste sagen, wir werden niemals dich um irgendwelche Daten bitten, wir werden dich niemals um ein Login per Mail bitten. So, ja. Aber wenn jetzt Daten abgelaufen sind, wie soll mich die Bank denn dann bitten? Ja, also welchen Kommunikationsweg soll sie denn suchen, der sicher wäre, wenn es eine 1-zu-N-Kommunikation am Ende ist? Ja?
Also Banken haben ja da wirklich schöne Tools in der Zwischenzeit entwickelt, dass man das halt alles über das Backend macht. Aber um diese Deepfakes zu erkennen, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das ist wirklich auch, die Webseiten sind in der Zwischenzeit so professionell gestaltet, dass du das nicht mehr erkennen kannst. Also auch dort, also ich kann nur von mir reden, wie ich es eben für mich jetzt löse in der Zwischenzeit. Ich mache zum Beispiel, ich nutze überhaupt nicht mehr die E-Mail-Funktion vom Handy, um sowas eben zu verifizieren, wo eben darum geht, hier verifizieren Sie mal das Passwort oder sowas. Das nutze ich überhaupt, das Handy nicht mehr, weil das Problem beim Handy ist, du kannst nicht verifizieren, ob der Link, der in der E-Mail angegeben ist, wirklich der Ziellink ist. Das sieht man aber in der Desktop-Oberfläche immer noch. Also man sieht natürlich, wo ist denn das Ziel, darüber kriegt man es verifiziert. Das ist immer so der erste Blick. Ich gehe drauf, schaue mir an, okay, ist denn das identisch und ist das auch das Ziel, was ich kenne? Der zweite Schutz ist natürlich, wenn man eben Browser verwendet und den Browser auch eben als Passwort eben Speicher verwendet, also so wie es auch in Google Chrome anbietet. Und in dem Moment, wenn man sich irgendwo einloggt auf eine Webseite und feststellt, hey, Moment mal, ich muss ja meine Daten eingeben, obwohl der hat ja meine Daten, dann ist das ein Trigger. Dann weiß man sofort, okay, das könnte wirklich hier ein Fake sein. Hier versucht man jetzt gerade vielleicht an meine Daten ranzukommen.
Ja, das finde ich aber sehr schwammig, muss ich sagen. Also ja, das funktioniert bei der Standard-Startseite der Bank, aber wenn die Bank jetzt irgendwie eine Landingpage irgendwie gebaut hat für speziell diese Mailing-Aktion, die sie da irgendwie gemacht haben, dann funktioniert es ja auch nicht, weil es vielleicht auf einer Subdomain läuft oder sowas. Das finde ich schon.
Aber du loggst dich ja trotzdem ein. Also wenn man jetzt von der Bank, das sind halt nur so Trigger-Symbole.
Genau, ne? Also das führt mich ja noch weiter. Ne? Ich sag mal, bei der Bank irgendwie, da sind wir vielleicht auch inzwischen gut sensibilisiert an der Stelle. Wir hatten letztens in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, hatte jemand geschrieben, hier, ich habe hier eine Nachricht von Facebook bekommen, die haben mir meine Anzeigen irgendwie gesperrt, weil irgendwie was drin wäre und ich soll das doch mich anmelden und korrigieren. War ein Deepfake gewesen. Da sind irgendwie 60, 70 Leute in dieser Unternehmergruppe drin. Und ich würde sagen, nur 2 Stück haben kritisch reagiert und haben gesagt, kontrolliert das mal. Ne? Also da gibt es dann auch die Möglichkeit, ihr könnt bei euch im Facebook-Konto, könnt ihr alle Mails, die euch zugeschickt werden, könnt ihr dort verifizieren. Die stehen in dem Facebook-Konto drin. Und wenn diese Mail dort nicht dabei ist, dann ist die auch nicht offiziell. Für mich ist zum Beispiel, also das eine ist mit den Passwörtern, das kann man schon machen, wobei ich, wie gesagt, glaube, da muss man schon auf dem Schirm haben, hinter welchen Webseiten ist wirklich mein Passwort gecheckt. Mein erster Blick geht auf die Absender-E-Mail-Adresse, ne? Und zwar nicht auf den Namen, sondern auf die echte E-Mail-Adresse, um zu gucken im Prinzip, was für eine Domain liegt denn eigentlich dahinter. Und da versuchen sie natürlich dann auch sehr schnell, also da findet dann irgendwie so sehr schnell dhl.irgendwas.de, dann ist es ein Fake, definitiv. Ne? Also wichtig ist im Prinzip die Hauptdomain zu prüfen, dass die irgendwie realistisch ist. Also wenn da stehen würde mailing.dhl.de, dann könnt ihr sicher sein, das ist von dhl.de. Also das ist immer so mein erster Blick, aber es wird natürlich immer schwieriger und da sind wir auch sehr in so einem technischen Bereich drin. Wenn wir jetzt sagen, ja, prüft mal, ob eure Passwörter im Browser-Login hinterlegt sind, klickt mal auf die E-Mail-Adresse drauf, checkt die Domain irgendwie, ne? Das kriegen so die ITler, so die Technik-Leute kriegen das hin. Das kannst du aber nicht der 90-jährigen Oma erzählen, ne?
Ja, das ist richtig, definitiv. Also also auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist es ja wieder. Du klickst ja nur auf E-Mails, also von oder auf Anbieter, mit denen du irgendwas schon mal zu tun gehabt hast. Deswegen gibt es ja auch so Unmengen eben an Spam-E-Mails, die immer reinkommen, wo von Anbietern, die du überhaupt nie kennst, weil die natürlich nicht wissen, ob du mit denen interagiert hast schon mal irgendwo. Ja. Also das ist wirklich das Hauptproblem. Also es läuft halt meiner Meinung nach wirklich immer mehr und mehr darauf hinaus, die Leute dafür A zu sensibilisieren und intern für sich selber auch so Regeln festzulegen, wie man damit am besten umgehen kann. Also wie zum Beispiel das Thema, was ich gesagt habe, dass ich eben sage, ich nutze das gar nicht mehr auf dem Handy, weil ich die Kontrollfunktion auf dem Handy nicht mehr habe. Ja. Da schränke ich mich zwar in einer gewissen Interaktion ein, aber der Schaden, der entstehen kann, ist um Vielfaches größer, als wenn ich das nicht machen würde. Das ist ja das, was du sagst auch, du kriegst die Domain eben nicht ohne Problem eben verifiziert, wenn du das übers Handy aufmachst, weil das siehst du gar nicht mehr im Browser zum Teil.
Ja. Ja, also ich glaube auch, am Ende führt es tatsächlich über das Thema Sensibilisierung und dass es das gibt. Und die Methodiken sind ja unzählige. Ne? Also habe ich nochmal diesen Vergleich Facebook und Bank eben gemacht. Wir haben erst über die Bank gesprochen. Bei Facebook wären jetzt vielleicht viele nicht so sensibel, weil es hier nicht um Bankdaten geht. Ne? Da würde man am Anfang sagen, na gut, okay, ist halt Facebook irgendwie. Ne? Also da würde man vielleicht gar nicht drüber nachdenken, weil man das nicht dort, und das kann natürlich noch eine Stufe weniger werden, wo man sagt, ne, wo man dann sagt, oder noch schlimmer sind dann Dinge, die du von Bekannten von WhatsApp geschickt bekommst, Links oder ähnliches, die es halt nicht geblickt haben, die aber für dich eigentlich eher mal so eine vertrauenswürdige Quelle sind. Ne? Also wenn der Ronny mir jetzt irgendwie einen Link schickt, würde ich sagen, ja, den kann ich mir schon irgendwie, also beim Ronny kann ich mir den sowieso anschauen. Ne? Aber wenn jetzt meine Schwester mir einen Link schicken würde, und würde ich auch sagen, ja, das hat die gesehen und hat sich das angeguckt, dann klicke ich drauf und bin ich vielleicht auch im Fake schon auf den Leim gegangen oder im Phishing auf den Leim gegangen. Also deswegen glaube ich, ist diese Sensibilisierung wichtig. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Ja. Ich habe das ja mit meinen Kindern, mache ich das schon echt sehr, sehr ausführlich. Ich habe meine Tochter, meine Kleine ist 7, meine Große ist 10 Jahre alt und wir spielen sehr viel auch mit KIs rum. Nicht, weil die lernen sollen, was eine KI ist und wie die funktioniert, sondern weil die so auf einer Metaebene ein Gefühl dafür bekommen sollen, ah, okay, ich kann Bilder erzeugen, die es gar nicht gibt, aber die ganz schön echt aussehen irgendwie, ne? Dass sie dann irgendwann in so einen Modus kommen, auch Dinge zu hinterfragen und zu sagen, das ist auch vielleicht nicht alles echt, aber es ist ja schon total spannend, ne? Also wie können wir uns in Zukunft dagegen wehren? Also ich glaube auch, ja, auf dem Mobile, auf dem Smartphone irgendwie eher mal die Finger davon lassen. Und wenn ihr sagt, das ist sensibel, checkt mal lieber die Mail im Browser. Aber vielleicht haben auch viele gar keinen Rechner mehr zur Verfügung irgendwie. Die machen nur noch über ihr Handy und vielleicht noch ein Tablet, aber da hast du dieselbe Problematik. Ne?
Ja, und das ist halt wirklich immer der Triggerpunkt. Also das kann ich auch noch geben, wenn du schnell auf irgendwas reagieren solltest, weil Betrügereien funktionieren ja wirklich schnell. Also dass du immer ein kurzes Zeitfenster hast, wo die diesen Betrug durchführen können, weil natürlich umgekehrt die Technik heutzutage auch so gut ist oder der Erkennungsmechanismus so gut ist, dass natürlich auch solche eben Deepfakes schnell erkannt werden. Also gerade was du bei Phishing oder Spam-Mails eben hast. Und das ist immer so ein Punkt, also wenn ihr auf irgendwas hingenötigt werdet, auf irgendwas schnell zu reagieren, dann würde ich immer erstmal einen Schritt langsamer laufen.
Ja.
Und warten, okay, ist denn das jetzt wirklich, und lieber drüber nachdenken und nicht sofort in den Aktionismus verfallen.
Genau, das eine ist da das Technikthema, ne? Dass die natürlich schnell auffliegen, dann die Technik auch wieder weg ist. Und zum anderen ist es natürlich auch immer so, wenn ihr auf Zeit getriggert werdet, dann wird ein Stück weit euer Ratio einfach abgeschaltet. Ne? Das kennen wir aus dem Neuromarketing, was da gut funktioniert. Da sind die Ticker, die irgendwie runterzählen, jetzt noch 10 Sekunden das Angebot sichern irgendwie oder nur noch 5 Stück verfügbar. Ach nee, jetzt sind es gerade nur noch 4, jetzt aber jetzt 3. Ne? Und da werdet ihr gedrungen und da wird halt Ratio abgeschaltet an der Stelle. Da werdet ihr gedrungen, Dinge zu machen. Ja, muss man immer vorsichtig sein. Sensibilisierung ist da, glaube ich, das wahre Thema.
Ja, und dann natürlich das Thema, was wir vorhin schon hatten, was ich immer empfehle, ist, redet mit den engsten Kontakten im Umfeld, also gerade mit den Eltern, mit den Großeltern über dieses Thema und erklärt die neuen Mechanismen, dass die auch verstehen, wenn sowas passiert, weil man schützt ja auch, also das, was du sagst, wenn das Commitment gleich ist bei allen beiden Seiten, dann ist das auch kein Problem, da kann man auch mal nachfragen am Telefon hören und sagen, sag mal, bist du echt, du verlangst jetzt gerade was von mir, was mich eben ein bisschen stutzig macht, was du normalerweise ja nie machst, jetzt muss ich mal nachfragen.
Ja, aber dieses Commitment müsstest du dann am Ende mit deinem kompletten sozialen Umfeld, weil das kannst du natürlich auch die Tante, das kannst du auch den Cousin, das kannst du auch dem Freund irgendwie eine Nachricht schicken. Das geht natürlich mit allen Menschen, die da irgendwie in deinem Umfeld irgendwie sind. Ne? Das ist ja das Spannende eigentlich, ich sag mal, das hat halt bisher extrem gut bei älteren Leuten funktioniert, weil es halt, sag ich mal, doch immer wieder irgendwie so Dinge gab, auf die man erkennen konnte, die aber vielleicht Ältere nicht so schnell erkannt haben. Aber durch den Perfektionierungsgrad, sag ich mal, kannst du das natürlich mit jedem jetzt irgendwie machen. Ne?
Weil
das
so ist es,
ja. Für die meisten nicht mehr wirklich zu durchschauen ist. Vielleicht nochmal zum Schluss, Ronny, so ein Ausblick. Glaubst du denn, also es ist ja auch so etwas, was viel diskutiert wird, auch viele Meinungen oder zumindest zwei Lagermeinungen irgendwie so gibt. Glaubst du, dass es eine KI geben wird, irgendwann die KI-Content erkennt? Also momentan haben wir es noch nicht. Ne? Momentan ist es noch ein bisschen schwierig, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel irgendwie, ne?
Also ich denke nicht, wenn du, also was eine KI langfristig vielleicht erkennen kann, wenn die gerade eben, woran man ja arbeitet, immer mehr und mehr gekoppelt ist, auch mit dem Datenverkehr im Internet, dann wird die schnell erkennen, wenn die auf einmal sieht, okay, hier ist ein Muster, wo viele dieser Nachrichten in dieser Form versendet werden, aber eben nicht bei den Ersten. Und dadurch, dass wir in Zukunft nicht wissen, ob wir die Ersten sind, die davon betroffen sind, ist das eher, würde ich nicht mich auf die KI langfristig verlassen. Aber was geht, ist heutzutage schon, man kann auch eben als Gegenprüfung, wenn man gerade eine dubiose E-Mail bekommt, die E-Mail einfach mal in der KI eingeben, also rüberkopieren und sagen, schau mal nach, ist das jetzt ein Fake oder ist das echt? Wenn man sich nicht sicher ist. Funktioniert manchmal auch ganz gut.
Ja, wäre mal spannend. Und da müssen wir ja wieder, ne, das gehört in die E-Mail-Tools eigentlich rein. Da gehört ein Button rein, mach mal so eine Prüfung irgendwie. Ja. Und der macht dann vielleicht genau das, was wir jetzt gesagt haben. Ne? Was ist der Ziellink? Was ist die Absender-E-Mail-Adresse? Und ist der Content vielleicht irgendwie doch ein bisschen seltsam gestückelt irgendwie, dass man sagt, die Call to Action ist schon so typisch irgendwie für Geschichten. Aber da sind wir in diesem Mail-Bereich, da glaube ich, das haben die, durch Spam-Geschichten, da ist man nah dran, irgendwie das irgendwie zu haben. Die Frage ist, wenn irgendwie ein Bild von Olaf Scholz mit Wladimir Putin in Facebook irgendwie auftaucht, ist das noch zu erkennen oder ist das nicht zu erkennen? Und was macht das eigentlich mit uns und mit unserer Gesellschaft? Aber das wäre nochmal ein spannendes Thema, was wir uns nochmal vielleicht vornehmen sollten. Ja. So ganz allgemeine Deepfakes. Gut, also ich würde sagen, Ronny, oder? Am Ende, wenn wir so mal einen Strich irgendwie drunter ziehen, ist auf jeden Fall sensibel zu bleiben. Und das, was du gesagt hast mit checkt das mal auf den Desktop-Rechner, wenn er euch denn zur Verfügung stellt, ist am Ende ja nichts anderes auch, als zu sagen, prüft mal alle Informationen, die ihr kriegen könnt über den Absender und über die Inhalte, die ihr habt. Am Handy seid ihr eingeschränkt. Am Handy werdet ihr nicht alle Informationen bekommen. Auf dem Rechner, im E-Mail-Programm, da vielleicht dann schon eher. Ob ihr nachher jede Mail irgendwie dann irgendwie doppelt checken müsst. Es ist eine Frage, wie viel Arbeit stecke ich da rein, wie risikobereit bin ich dann an der Stelle. Ne? Das Leben steckt halt auch voller Risiken.
Ja, und das sind letztendlich, also das, was ich schon gesagt habe, es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus. Also die wollen irgendwas von dir, einfach nur reden mit dir. Wollen sie vielleicht am Anfang, also gibt es ja auch so diese schönen Fake-Portale, kennt man ja auch hier so Scheinfreundin aus Russland, die da unbedingt raus will, jetzt wahrscheinlich nicht Russland, jetzt
oder
wahrscheinlich
der Prinz von einem kleinen afrikanischen Staat, genau, der irgendwas dann zu vererben hat.
Aber es läuft immer wieder aufs selbe hinaus, die wollen irgendwann Geld von dir. Und da würde das so Das wäre so das erste Trigger.
Wenn ich genau, die Leute Geld oder nie, Daten. Also wenn jemand von Geld euch Geld oder Daten haben möchte, dann seid da skeptisch. Wie gesagt, bei einer Bank, glaube ich, da haben die meisten begriffen, okay, da bin ich ein bisschen vorsichtig, da auf irgendwelche E-Mails zu reagieren. Am Ende könnt ihr aber auch durch Daten in den sozialen Netzwerken, die plötzlich für einen Betrüger offenstehen, da lassen sich noch ganz andere Dinge dann am Ende von ableiten. Also diese Daten, Zugangsdaten zu Facebook, Insta, TikTok etc., halte ich für mich nicht minder wertvoll an der Stelle, weil auf der Basis dieser Daten lassen sich halt wieder enorm viele Tricks anwenden, wenn ich Dinge über Menschen weiß, die ich vielleicht normalerweise nicht wüsste. Ne? Also dann kommen wir zum nächsten dann wieder und sagen, okay, jetzt weiß ich im Prinzip vom Ronny aus seinem Instagram-Account, wer sind alle seine Freunde, wer ist seine Partnerin und mit wem geht er eigentlich wirklich gerne Bier trinken. Und damit habe ich den ersten Anhaltspunkt, wo ich im Prinzip so ein Social Deepfake mit Stimmen machen kann, ne? Weil ich sein Umfeld schon kenne. Und dann sagen würde, ja, da kommt der Ronny nie auf den Stefan, weil woher sollte der Stefan denn wissen, wer seine Freunde sind? Ja, ja. Einmal soziale Netzwerk, Zugangsdaten, weg, dann war es das, ne? Mhm. Also, seid sensibel, glaube ich. Ne? Damit können wir es, glaube ich, stehen lassen.
Ja, sehe ich auch so.
Sehr gut. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Deepfaken. Probiert es mal so ein bisschen aus. Also es macht schon Spaß. Seid vorsichtig beim Veröffentlichen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar in der Plattform, auf der Plattform, wo ihr gerade hört. Ob ihr Spotify, Apple Podcast, Google Podcast gibt es nicht mehr. YouTube Podcast, da sind wir jetzt unterwegs. Und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und Feedback. Und wenn ihr eigene Themen habt, wo ihr sagt, das wäre doch mal ein spannendes Thema, was wir hier besprechen können, dann gerne auch in den Feedback hinterlassen. Ja, Ronny, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.